Hallo und herzlich willkommen hier zu Signals for Life, ein Podcast der DGBMT im VDE. Ich bin ganz glücklich, ich spreche heute nochmal mit unserem Expertenteam aus Göttingen, Dr. Oliver Bader und Professor Dr. Anne-Christine Hauschild, über den längsten Titel, den wir bis jetzt hatten, die Detektion antimikrobieller Resistenzen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auf molekularen Daten. Und wir haben in Folge 1 uns ja schon angeguckt, was können wir uns überhaupt darunter vorstellen, was ist denn die Detektion antimikrobieller Resistenzen und wozu forschen Sie quasi ganz konkret, wie sieht der Arbeitsalltag aus, was ist überhaupt die Arbeit mit dem Massenspektrometer, was können wir uns darunter vorstellen, wie hat das vielleicht auch die Forschung ein bisschen revolutioniert und was sind Herausforderungen. Wir haben festgestellt, dass es relativ normal ist, also nichts Beunruhigendes, dass es auch bei Dr. Bader und Professor Hauschild mal nicht ganz so rund läuft. Und ich würde sagen, zu Beginn stellen Sie sich doch noch mal ganz kurz vor für alle. Es liegen ja jetzt 2 Wochen dazwischen und wir gucken uns auch noch mal ganz konkret an, wozu forschen Sie denn überhaupt? Lassen Sie uns doch mit Herrn Bader beginnen. Das haben wir in Folge 1 auch schon so gemacht. Herr Bader, wer sind Sie denn überhaupt? Und vielleicht auch, wie war Ihr Weg bis zu Ihrer jetzigen Position? Finde ich immer ein spannender Aspekt.
Ja, hallo. Mein Name ist Oliver Bader, wie gesagt. Ich bin Biochemiker. Ich habe in Hamburg studiert. Ich habe am Robert-Koch-Institut promoviert. Bin 2006 hier nach Göttingen gekommen. Ich habe praktisch in Berlin die Pipette fallen lassen und habe dann am nächsten Tag hier meine Postdoc-Position angetreten. Und ich bin seitdem hier am Institut geblieben. Habe hier mittlerweile eine Forschungsgruppe. Bin fest angestellt an der Uni, was für Biologen auch nicht unbedingt einfach ist, muss man sagen. Ich habe diese Festanstellung aber tatsächlich hauptsächlich deswegen bekommen, weil ich hier im Haus auch die IT koordiniere noch mit und betreibe jetzt praktisch mit der Hälfte meiner Arbeitszeit ein Forschungslabor, was sich hauptsächlich mit humanpathogenen Pilzen beschäftigt und darüber hinaus auch das Massenspektrometrielabor hier in der Routinediagnostik in der Mikrobiologie.
Ja, vielen Dank an Sie, dass Sie wieder hier zu Gast sind. Und jetzt kommt, Sie meinten das ja in Folge 1 so nett, die Person, die vom Himmel gefallen ist und die Forschungsarbeit möglich gemacht hat, das Duo zumindest, das Pendant, Professor Dr. Anne-Christine Hauschild. Stellen Sie sich doch gerne auch nochmal vor und erzählen auch Sie. In Folge 1 haben wir es ja so ein bisschen schon gehört. Sie waren in Toronto, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Erzählen Sie uns doch auch gerne mal, was waren so Ihre Steps bis zu Ihrer jetzigen Position in Göttingen?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich wieder da sein kann. Ja, ich habe in Saarbrücken studiert und promoviert am Max-Planck-Institut für Informatik dort und hatte dann verschiedene Steps. Also im Rahmen meiner Promotion war ich dann auch 2 Jahre in Dänemark, weil mein Doktorvater dorthin gewechselt ist. Bin dann für den Postdoc nach Toronto ans Princess Margaret Cancer Center und habe mich dort eben sehr viel auch mit genomischen Daten, mit Genexpressionsdaten und Netzwerken von Proteininteraktionen beschäftigt und bin dann einer Stelle gefolgt nach Marburg, zurück nach Deutschland, wo ich die Chance hatte, eine Juniorgruppe zu leiten für 2 Jahre und habe dann glücklicherweise den Ruf zur Juniorprofessorin hier nach Göttingen vor gut einem Jahr bekommen und leite eben seitdem hier die Gruppe für klinische Entscheidungsunterstützung mit einem Fokus auf eben künstliche Intelligenz. Also ein Thema, mit dem ich mich eigentlich schon seit meinem Studium sehr eng befasse, weil ich eben denke, dass es viel Potenzial hat, eben auch in der Klinik und in medizinischen Anwendungen Nutzen zu finden.
Ja, vielen Dank, dass Sie beide wieder hier zu Gast sind. Und ich hatte es ja schon angeteasert, 2 Wochen liegen dazwischen. In 2 Wochen kann so viel passieren und manches in Vergessenheit geraten. Oder vielleicht war auch manches noch gar nicht unbedingt klar. Deshalb würde ich Sie gerne bitten, dass wir nochmal schauen, wozu forschen Sie denn überhaupt, bevor wir uns damit beschäftigen, wie kann die Zukunft aussehen, sollte das, glaube ich, geklärt sein. Und lassen Sie uns gerne da mit Herrn Bader und der mikrobiologischen Sicht auf die Dinge beginnen.
Ja, ich hatte letzte Woche so ein bisschen beschrieben, wie der Probenfluss anfängt. Also ich hatte das Beispiel von einem Urin genannt, wo der Patient eine Blaseninfektion hat und wir dann einen Keim kultiviert haben und dann da in diesen Keim ins Massenspektrometer tun, um dann die Spezies zu identifizieren. Und diese Speziesidentifikation ist für den Kliniker schon ein ganz wichtiges Signal, weil daraufhin kann er oder sie die Therapie optimieren. Das heißt, bestimmte Spezies, bestimmte Keimgruppen erfordern immer eine spezifische Therapie. Und das ist ganz wichtig. Darüber hinaus geht es aber noch weiter. Eine der Kernaufgaben in der Mikrobiologie ist nicht nur den Keim, die Spezies oder den Keimnamen zu bestimmen, sondern darüber hinaus auch zu gucken, ob denn die Antibiotika, die in der Klinik zur Verfügung stehen, bei diesem Keim überhaupt noch wirken. Und das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Es gehen also sehr viele resistente Keime durch die Kliniken. Die werden teilweise in den Kliniken weitergereicht, aber zum großen Teil auch von den Patienten schon von zu Hause mitgebracht. Und die führen dann dazu, dass in der Klinik die Antibiotika, die wir geben, nicht mehr wirken. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir das vorher testen. Und das ist der Schritt, der sich immer anschließt an diese Speziesidentifikation. Dazu haben wir mittlerweile auch Automaten. Also das ist keine Arbeit, die mehr, jedenfalls nicht zum großen Teil, nicht mehr manuell durchgeführt wird, sondern da gibt es dann also sogenannte Resistenzautomaten, wo ein Teil der Kultur eingebracht wird und dann mit verschiedenen Antibiotika zusammen kultiviert wird. Und wenn dann dort noch was wächst, dann wissen wir, dass der Keim nicht mehr empfindlich ist für dieses Antibiotikum. Und das teilen wir dann dem Kliniker mit. Das machen bei uns im Haus natürlich die Ärzte, das mache nicht ich. Aber mir obliegt halt, dass der Datenfluss da stattfindet.
Bevor wir uns jetzt der KI und Frau Hauschild widmen, habe ich nochmal eine Nachfrage. Sie meinten ja jetzt, das ist heutzutage gar nicht mehr unbedingt so, dass man, oder beziehungsweise es kommt immer häufiger vor, dass es offensichtlich antibiotikaresistente Keime gibt.
Genau.
Vielleicht ist das noch nicht allen unbedingt so klar. Woran liegt das denn? Vielleicht können Sie uns da ja nochmal Aufschluss geben. Warum ändert sich das und wird sich das in Zukunft noch mehr ändern? Was ist so da Ihre Prognose?
Also das wird sich mit Sicherheit noch verstärken, dieses Problem. Also es gibt da Zahlen von der WHO jetzt gerade wieder ganz aktuell. Also wir reden von rund 1,3 Millionen Toten jährlich weltweit, die nur durch resistente Keime verursacht werden. Und das sind in der Regel immer wieder die gleichen Keime, die wir da sehen. Das sind also durchaus Resistenzen, die sich global verbreiten. Also das ist ein Problem, was uns definitiv nicht verlassen wird.
Okay.
Und kommen tut es daher, ja, dass wir mit Antibiotika sehr sorglos umgehen. Also man muss sich vorstellen, dass ich durch die Gabe von Antibiotika ja nur eine Art Selektionsdruck ausübe auf diese Population von Bakterien. Das heißt, also das Bakterium, was resistent wird, kann einfach besser überleben. Und dieses Wechselspiel zwischen evolutionärem Druck und Ausweichen gegenüber diesem evolutionären Druck, den habe ich überall. Den habe ich bei allen Spezies. Und natürlich in dem Moment, wo ich mit einem Antibiotikum sehr sorglos umgehe und das vor allen Dingen auch ungezielt einsetze, dann entwickeln sich einfach irgendwann Resistenzen. Das ist auch nicht nur bei Bakterien so, das sehen wir bei Pilzen zum Beispiel genauso.
Ja, Frau Hauschild, ich wollte jetzt sagen düstere Aussichten, aber ich glaube, so düster sind sie nicht. Es ist halt einfach eine Entwicklung und dafür gibt es dann Forschungsteams wie Ihr Forschungsteam, was quasi versucht, Ansätze zu entwickeln, sowas frühzeitig zu erkennen, um dementsprechend besser Diagnosen zu stellen und schneller therapieren zu können und vielleicht auch dementsprechend anders therapieren zu können. Aber darauf werden wir auf jeden Fall noch im Laufe der Folge kommen. Ich würde jetzt erstmal sagen, bleiben wir bei unserer Rückschau oder gucken wir uns an, was Frau Hauschild in diesem Forschungsbereich denn ganz konkret macht. KI wissen wir schon, aber wie können wir uns das vorstellen?
Wie gesagt, mein Forschungsteam und ich nutzen sehr viel Methoden der künstlichen Intelligenz oder ich nutze lieber den Begriff maschinelles Lernen. Und die Idee dahinter in der Kooperation mit Dr. Bade ist, dass wir die Daten, die eben dort im Institut für medizinische Mikrobiologie und Virologie gesammelt werden, dass wir diese Daten nutzen können, um Vorhersagen zu machen, eben schon aufgrund dieser Massenspektrometrie-Daten. Also wie Herr Bader eben erklärt hat, dieser Prozess von der Probennahme bis zum endgültigen Ergebnis, welche Resistenzen vorhanden sind, dauert halt relativ lange. Und die Analyse mit dem Massenspektrometer geht relativ schnell. Und die Idee ist, dass wir eben das nutzen, diese Daten von dem Massenspektrometer nutzen, um Modelle zu bauen, die aufgrund dieser Daten eben schon vorhersagen können, also viel schneller vorhersagen können, ob eben eine Resistenz schon vorhanden ist. Und wie wir eben jetzt schon gehört haben, sind diese antimikrobiellen Resistenzen etwas, was ein großes Problem ist, gerade eben, wenn Patienten nicht das richtige Medikament bekommen oder ein sogenanntes Broad-Spectrum-Medikament bekommen, was eben gegen alle hilft. Das Problem ist, wenn wir ständig diese Medikamente nutzen, werden sich halt mehr Resistenzen entwickeln. Und wenn wir aber diese Zeit verkürzen können und der Arzt eben sofort das richtige Medikament geben kann, dann können wir sozusagen damit auch das Problem zu einem gewissen Grad eventuell verringern, weil wir eben wissen, wir können ein Medikament geben, von dem wir wissen, dass es nutzbar ist. Und die KI kommt eben da ins Spiel, dass wir eben diese großen Datenmengen, die man manuell gar nicht mehr erfassen kann. Also das sind Gigabyte an Massenspektren, wo jedes Massenspektrum dann auch noch hunderte von Molekülen hat. Und das kann man manuell gar nicht mehr analysieren. Und dafür haben wir eben diese maschinellen Lernverfahren, die aus diesen Daten Strukturen erkennen und erlernen, anhand der sie eben bestimmte Resistenzen erkennen können. Also das ist das Ziel. Also wir wissen von ein, zwei Studien, die schon publiziert wurden, dass es theoretisch funktioniert, aber das war häufig eben auf kleineren Datenmengen. Und unser Ziel ist eben auf diesem Datenschatz, den wir hier in Göttingen haben, noch bessere Modelle zu erstellen, die eben sehr gut diese Resistenzen vorhersagen können.
Was würden Sie denn sagen, sind erste Forschungsergebnisse, die Sie bis jetzt sammeln konnten? Also ich weiß gar nicht, wie der Zeitraum ist. Sie sind letztes Jahr, haben Sie gesagt, nach Göttingen gekommen. Wahrscheinlich forschen Sie noch gar nicht so super lange, also zu zweit ja nicht. Es sind ja noch ganz viele andere Leute dabei, aber zusammen an diesem Thema. Trotzdem, können Sie erste Ergebnisse verbuchen und welche wären das?
Genau, da hat ja jeder seine Expertise. Und also wie gesagt, es gab vor einigen Monaten ein Paper aus der Schweiz, wo sie eben schon in der Lage waren, bestimmte Resistenzen vorherzusagen, aber nur zu einer bestimmten Qualität. Und wir sind jetzt schon in der Lage, diese Ergebnisse zu reproduzieren und teilweise bessere Ergebnisse zu kriegen. Das ist aber bis jetzt, wie gesagt, ich bin noch nicht sehr lange da. Wir sind noch dabei, diesen Prozess zu optimieren. Wir sind auch im ständigen Austausch mit Dr. Bader und seinen Kollegen, um eben zu gucken, dass wir auch wirklich die Daten konkret und korrekt sozusagen nutzen für die Vorhersage. Aber im Moment sieht es relativ gut aus. Was man aber natürlich immer im Hinterkopf behalten muss, ist, dass die Schwierigkeit ist, dass jedes Massenspektrometer etwas anders ist. Das kann Herr Bader vielleicht gleich ein bisschen besser spezifizieren. Aber es ist nicht einfach, jetzt das Modell, was wir hier in Göttingen trainiert haben, einfach auf ein anderes Krankenhaus anzuwenden, weil eben diese Geräte alle sich ein bisschen variieren. Sie können zwar normiert werden, aber das ist...
Das ist genau eines der Kernprobleme. Also wir haben zum Beispiel drei solche Massenspektrometer bei uns im Labor stehen. Die haben alle unterschiedliche Jahrgänge. Das eine ist noch von 2010. Dann haben wir irgendwie in 2015, 2016, meine ich, uns ein zweites angeschafft, weil die Probenlast zu hoch wurde. Dann ist in 2019 das dritte dazugekommen. Das alte funktioniert inzwischen nicht mehr so richtig. Das wird vom Hersteller gar nicht mehr gewartet. Und man muss sich vorstellen, dass diese Ionen, die in dem Gerät fliegen, ja auch eine Spur in dem Gerät hinterlassen. Das heißt, die müssen regelmäßig gereinigt werden, die müssen kalibriert werden. Da gehen Verschleißteile kaputt und dieser Wartungszyklus hat einen erheblichen Einfluss darauf, wie gut diese Massenspektren letztendlich wirklich sind. Und dazu kommt natürlich, dass der Hersteller, von dem wir unsere Geräte haben, nicht der einzige ist weltweit. Also es gibt da mittlerweile drei oder vier Hersteller, die solche Systeme anbieten. Und wenn man sich überlegt, dass also die resistenten Keime ja auch nicht vor Grenzen Halt machen, dann müssen wir also auch irgendwann zusehen, dass wir die Daten auch aus anderen Teilen der Welt in solche Systeme reinkommen. Und das ist, aus meiner Sicht, ist das ein erhebliches Problem, diese Daten wirklich so zu normalisieren, dass man sie über ein einziges maschinelles Lernverfahren wirklich interpretieren kann. Und das ist dann genau der Punkt, an dem wir dazu kommen, dass wir andere Methoden brauchen, für die dann Frau Hauschild Expertin ist.
Das heißt, erstmal geht es darum zu gucken, wie können Sie quasi eine sichere Methode und Möglichkeit haben, die man jetzt in Göttingen fest etablieren kann und die dort funktioniert. Wie kann man das eigentlich sagen? Also wie ist so der zeitliche Ablauf? Sagt man, das hat jetzt so lange funktioniert, wie lange ist so lange? Dann kann ich sagen, das hat jetzt Hand und Fuß. Oder kann man so einen Zeitraum gar nicht unbedingt bestimmen? Also manche sind ja forschen 3 Jahre, manche forschen 10 Jahre. Wie ist da der Abstand? Und ist dann der nächste Schritt zu sagen, jetzt hat das hier in Göttingen funktioniert, jetzt gehen wir raus und gucken erstmal Krankenhäuser hier in unserem Umfeld. Ich stelle mir den Schritt schwer vor von, jetzt hat das hier in Göttingen funktioniert, jetzt gucken wir uns das weltweit an. Also es wird ja eher ein Step-by-Step-Verfahren sein, oder?
Also es ist sogar noch schlimmer als das. Die Mikrobiologie verändert sich. Also die Epidemiologie von resistenten Keimen kann heute die eine sein und die kann morgen auch hier bei uns im Krankenhaus eine ganz andere sein. Das heißt also, entstehen neue Resistenzen, die werden mit reingebracht ins Krankenhaus beispielsweise und dann geht hier im Krankenhaus vielleicht mal ein ganz anderer Keim rum. Und solche dynamischen Prozesse wirklich abzubilden, das ist extrem schwierig aus meiner Sicht. Gerade weil wir gar nicht wissen, was die Zukunft für uns bringt. Mit Corona hat auch keiner gerechnet. Und die nächste Pandemie ist vielleicht bakterieller Ursache. Und wenn man Systeme bauen will, die solche Sachen antizipieren, dann braucht man einen dynamischen Lernprozess, der praktisch sich regelmäßig erneuert und der dann in dieser Dynamik wieder auch in anderen Häusern abbildbar ist. Und das ist Transfer Learning.
Genau, mein Stichwort. Und das ist genau das auch Interessante an diesem Projekt, dass wir hier wirklich darauf angewiesen sind, dynamische Modelle zu haben. Also im ersten Schritt, kurzfristig, werden wir natürlich jetzt erstmal die Modelle auf Göttinger Daten trainieren und auch einen externen, also auf einen Datensatz, der nicht genutzt wurde fürs Trainieren, validieren. Das ist der erste Schritt. Im zweiten Schritt werden wir natürlich die Modelle, die wir jetzt hier trainiert haben, evaluieren und gucken, wie gut funktionieren die jetzt zum Beispiel auf einem öffentlichen Datensatz, der eben jetzt von dieser Veröffentlichung aus der Schweiz stammt, ob wir dort eben unser Ergebnis auch validieren können. Wie gut sind unsere Modelle eben auch dort? Daran kann man eben schon sehen, okay, wie gut sind unsere Modelle transferierbar? Und im nächsten Schritt transferieren wir nicht nur die Modelle, sondern wir nutzen eben Transfer Learning. Das heißt, wir haben unser vortrainiertes Modell auf den Daten in Göttingen und passen dieses Modell aber noch auf die spezifischen Parameter der Daten in der Schweiz zum Beispiel an. Das ist sozusagen der nächste Schritt. Und langfristig geht es natürlich darum, dass wir ein System haben, was sich dann dynamisch jeweils, wo es eingesetzt wird, beziehungsweise wann es eingesetzt wird, eben an die entsprechenden Gegebenheiten anpassen können. Dadurch, dass wir jetzt hier zum Beispiel relativ viele Daten haben, das ist jetzt tatsächlich etwas vorausgegriffen, könnte man eben auch schauen, ist es möglich, dass wir einen historischen Datensatz nehmen, auf den wir ein Modell trainieren und können wir dieses Modell dann an Zeitpunkt 0 oder Zeitpunkt jetzt sozusagen anpassen. Und das muss natürlich langfristig die Strategie sein. Das heißt, ein System, was wir langfristig nutzen wollen, muss eben diese Dynamik drin haben. Und da ist eben dieses Transfer Learning, also diese Gruppe von Algorithmen, auf die sich Herr Park, also mein PhD-Doktorand, sich darauf konzentriert, eben darauf spezialisiert. Und deswegen war das wirklich eigentlich ein Perfect Match, dass Herr Bader und meine Gruppe sich sozusagen hier in Göttingen zufällig getroffen haben.
Wenn ich mir jetzt den Anwendungsbereich angucke, also wenn wir anfangen, von der Probe im Krankenhaus zu gehen bis hin zum Labor zu Herrn Bader, dann die Daten zu Frau Hauschild und ihrem Team kommen, wie ist der Ablauf wieder zurück? Also wie wird das allgemein später sein? Also jetzt stelle ich mir das noch, weiß ich nicht, ob es so kompliziert ist, aber kann es später dann quasi, gehen wir jetzt mal erstmal von Göttingen, so sein, die Proben kommen, es ist ja irgendwann ein fließender Ablauf und es soll ja relativ schnell das Ergebnis quasi zurückkommen, dass man dann eben schneller diagnostizieren und therapieren kann. Ganz bildlich gesprochen, wie kann ich mir den Ablauf vorstellen?
Also in einer idealen Welt, die nicht ganz so einfach zu erreichen ist, weil wir ja hier jetzt tatsächlich von Patienten reden. Also man kann nicht mit unvalidierten Methoden einfach anfangen, Diagnosen für Patienten zu erstellen. Aber in meinen kühnen Träumen läuft es so, dass die Daten automatisiert an so eine KI fließen, die bei uns im Intranet läuft, auf irgendeinem Server. Wir haben ja relativ große Serverfarmen hier auch im Haus für die ganzen klinischen Systeme und die dann automatisiert eine Wahrscheinlichkeit abgeben, dass es sich hier um einen resistenten Keim der Spezies X handelt und diese Information bei uns dem Mikrobiologen zur Verfügung gestellt wird. Die landet dann in unserer elektronischen Patientenakte und könnte dann für die Vorwarnung an den Kliniker abgegeben werden. Nun ist natürlich zur gleichen Zeit auch immer noch die Probe bei uns im System, also im Labor, und wird auch nochmal getestet. Das heißt also, diese Vorhersage von einer KI würde nicht alleine dastehen, sondern sie würde immer nochmal im Labor verifiziert werden, bevor dann tatsächlich ein Befund rausgeht. Aber alleine die Information, dass es sich zu so und so viel Prozent Wahrscheinlichkeit um einen Keim handelt, der resistent ist gegenüber irgendeinem Antibiotikum, ist für den Kliniker unglaublich wertvoll. Weil der kennt ja seine Epidemiologie bei sich auf der Station oder bei dieser Patientenklientel. Und er weiß, dass er einen solchen Patienten vor sich hat, dass er dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Antibiotikum nicht mehr geben kann. Das ist eine ganz wertvolle Information. Und so würde sich das dann hier integrieren. Also so eine KI würde nicht alleine dastehen. Das ist nochmal ganz wichtig zu verstehen, weil wir hier immer nur von Wahrscheinlichkeiten reden. Und ich hatte ja eingangs auch schon mal gesagt, dass die Epidemiologie sich ändert im Laufe der Zeit. Also ein neuer resistenter Keim kann von außen in ein Krankenhaus kommen oder kann in irgendeiner geografischen Lokalisation sich verbreiten. Diese Patienten schlagen dann im Krankenhaus auf mit ganz anderen Krankheiten. Die bringen dann halt einfach solche Keime mal mit. Und wenn die dann hier im Krankenhaus dann Infektionen bekommen, dann treten diese Resistenzen dann in Erscheinung. Das heißt, wir reden also hier von einer Art Frühwarnsystem. Es gibt natürlich darüber hinaus noch einen anderen Anwendungsbereich. Das geht dann aber wirklich ganz weit in die Zukunft. Und das ist der Nutzen in Laboren, wo ich keine Resistenztestung etablieren kann. Das kann durchaus in Entwicklungsländern der Fall sein, dass ich Labore habe, die sich schon schwer damit tun, überhaupt vernünftige Kultur zu machen. Da haben wir also durchaus auch schon bei Kooperationspartnern solche Labore versucht zu unterstützen. Aber die Massenspektrometrie bietet sich an, solche Labore dann zu unterstützen. Denn so ein Massenspektrometer ist eigentlich, das ist so ein bisschen wie ein VW-Käfer. Das ist eine Technik, die ist wirklich sehr ausgereift. Und die kann ich auch unter Bedingungen, die nicht super günstig sind, durchaus zum Laufen bringen. Und das besonders Schöne, was die Technik mit sich bringt, ist, dass wenn man das Gerät erstmal hat und das Gerät vernünftig läuft, dann entstehen praktisch überhaupt gar keine Verbrauchskosten mehr. Also ich habe im Labor kaum noch Material, was ich einsetzen muss. Also wie gesagt, ein Zahnstocher und so ein Mikroliter von einer Matrixlösung und der Rest sind tatsächlich Geräte und Personalkosten. Und man könnte sich dann hier sowas vorstellen, wie man setzt dann an das Massenspektrometer halt hinten eine KI ran, die wird über einen Zeitraum von 3-4 Monaten trainiert und kann dann relativ gut abschätzen, ob das resistente Keime sind oder nicht in einem so einem lokalen Setting.
Das ist die ideale Vorstellung, ja.
Das ist meine absolute Traumvorstellung. Da möchte ich gerne mal hin.
Aber die sollte es ja auch geben, also die sollte man ja im Kopf haben. Und wir haben ja in Folge 1 gelernt, wahrscheinlich wird es noch ein paar Herausforderungen geben und vielleicht werden nicht alle gemeistert, aber wenn man dem schon nahe kommt, glaube ich, haben sie schon sehr viel erreicht und das wäre doch schon ganz wunderbar. Wir hatten in Folge 1 so ein typisches Leaf-Setting und jetzt kommt in Folge 2 auch ein typisches Leaf-Setting. Das sind die 3 Wünsche. Ich bin keine gute Fee und durch den Podcast kann ich die Wünsche auch leider nicht in Erfüllung gehen lassen, aber trotzdem haben sie vielleicht, es müssen auch keine 3 sein, aber vielleicht haben sie ja Wünsche, entweder an sich gegenseitig, was vielleicht die Forschung vereinfachen würde, oder auch einfach generell, wo sie sagen, wenn das noch besser wäre oder wenn das so und so wäre, dann könnten wir oder ich oder mein Forschungsteam noch besser forschen. Gibt es sowas, Frau Hauschild?
Ja, also die klassische Antwort dafür ist als Informatiker natürlich immer mehr Daten. Also idealerweise, wie wir da schon drüber gesprochen haben, klar haben wir jetzt hier in Göttingen schon einen riesigen Datenschatz, aber wie Herr Bader schon gesagt hat, es sind halt 3 verschiedene Geräte. Und wenn wir eben wollen, dass diese Algorithmen und diese Modelle, die wir trainieren, robust sind und so robust sind, dass wir sie eben in alle Welt exportieren können sozusagen, beziehungsweise bräuchten wir im Grunde auch Daten aus aller Welt. Und das wäre sozusagen mein Wunsch, wenn es möglich wäre, eben Kooperationspartner zu finden, in Deutschland, aber auch in Europa, aber auch weltweit, mit denen wir eben kooperieren können und wo wir eben gucken können, dass wir diese Modelle robust genug kriegen, um sie eben vielleicht auch eben so in ein Remote-Setting zu bekriegen, also quasi in einen zum Beispiel ein Krankenhaus irgendwo eben auf dem Land, in Afrika vielleicht oder in Südamerika, wo eben keine Resistenzanalysen möglich sind, aber vielleicht ein Massenspektrometer da ist. Dass wir eben sagen können, okay, wir haben Informationen von da oder beziehungsweise wir haben unser Modell, was auf verschiedensten Massenspektrometrie-Geräten trainiert worden ist und wir bringen das Modell dorthin und können das dort auf die Daten vor Ort optimieren, dass es dort den Menschen eben hilft. Und das wäre sozusagen, glaube ich, so mein Wunsch, dass wir da hinkommen, dass wir das so generalisieren können.
Herr Bader, haben Sie auch Wünsche?
Darf ich mir einfach mehr Geld für die Forschung wünschen?
Bestimmt. Natürlich. Also ich meinte ja, ich kann es leider nicht möglich machen, aber wünschen können Sie sich das auf jeden Fall.
Ja. Also Forschung ist schon sehr kostenintensiv. Das merken wir immer wieder. Also konkret in diesem Projekt, wenn es dann darum geht, Rechenkapazitäten bereitzustellen oder mal eben hinzugehen und auch irgendwelche Isolate besser zu charakterisieren, das kostet alles Geld. Forschung muss in Deutschland mehr gefördert werden. Das ist mein großes Anliegen.
Ich finde auch eine gute Überleitung zu noch einem Leaf-Special und zum letzten dann auch. Aber dieser Podcast lebt von interdisziplinärer Forschung. Und ich glaube, Herausforderungen dessen haben wir in Folge 1 so ein bisschen angerissen. Aber viel mehr überwiegen ja die Vorteile dessen. Und ich würde, glaube ich, gerne noch mal von Ihnen hören, wo sehen Sie Vorteile interdisziplinärer Forschung, aber auch dann weitergehend Vorteile von Networking, wissenschaftlichen Konferenzen. Sag's nochmal, tendenziell hören hier viele Leute zu, die quasi in den Startlöchern stehen, vielleicht manchmal noch zurückhaltend, unsicher sind. Wo trägt man sich ein? Wo geht man hin? Ist man da überhaupt so richtig? Was erwartet einen? Und würden Sie sagen, los geht's? Das und das ist alles super klasse. Vielleicht sagen Sie auch, da würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Was sind so Ihre Meinungen zu, es war jetzt sehr viel, von interdisziplinärer Forschung zu wissenschaftlichen Konferenzen, eine Riesenfrage theoretisch. Aber wir fangen mal klein an und gucken, wo wir landen, bei Frau Hauschild.
Ja, ein sehr, sehr wichtiges Thema in der Wissenschaft. Also ich glaube, wer der Meinung ist, dass man alleine Wissenschaft machen kann, der hat noch nicht sehr lange Wissenschaft gemacht. Also Wissenschaft lebt davon, dass man mit anderen Menschen kooperiert beziehungsweise sich mit ihnen austauscht, indem man erstens Paper von anderen Leuten liest, aber auch mit ihnen eben redet. Und gerade diese interdisziplinäre Forschung, in dem Herr Bader und ich ja tätig sind, lebt eigentlich davon, dass man verschiedenste Leute hat mit verschiedensten Expertisen. Also ich könnte nicht das, was Herr Bader kann. Herr Bader kann sich nicht hinsetzen und ein maschinelles Lernmodell bauen. Deswegen, wir sind aufeinander angewiesen. Das ist aber auch das Schöne daran. Also ich finde dieses Forschungsfeld so interessant, weil ich mit jeder Kooperation immer wieder was Neues lerne, über neue Krankheiten, über neue Problemstellungen in der Medizin lerne. Und deswegen finde ich gerade dieses Interdisziplinäre unglaublich faszinierend. Also das, ja, macht auch einfach viel Spaß. Und was diese internationalen Konferenzen und Gemeinschaften angeht, denke ich, das ist auch einfach sehr wichtig, sich auch auszutauschen mit Leuten, die in ähnlichen Feldern tätig sind, um eben voneinander zu lernen. Also dafür sind eben diese internationalen Konferenzen, in der Bioinformatik ist das die ISMB oder die Deutsche Konferenz für Bioinformatik, unglaublich wichtig, weil man dort eben sowohl lokal als auch international lernt, was machen dann andere. Man schaut über den Tellerrand, weil wenn man immer nur das macht, was man vor sich hat, dann verliert man manchmal so ein bisschen dieses große Bild des Ganzen und was andere machen und was man vielleicht mit anderen zusammen machen könnte. Und dafür, denke ich, sind eben sowohl Konferenzen als auch, es gibt ja auch ganz viele Online-Seminare mittlerweile. Corona hat auch seine guten Seiten. Also es gibt jetzt viel, viel mehr von diesen Online-Workshops, Summer-Schools, an denen man teilnehmen kann, ohne dass man überall hinfahren muss. Und ich glaube, dass unglaublich wichtig ist, auch für junge Menschen, eben dieses Netzwerk aufzubauen.
Ja, das kann ich also wirklich nur unterstützen. Also wer allein in seinem Büro sitzt, also es mag Ausnahmen geben, aber ich glaube, normalerweise führt das nicht zum Erfolg. Wissenschaft ergibt sich im Gespräch. Das ist meine tägliche Erfahrung mit vielen Leuten, also jetzt nicht nur in dieser Kooperation. Und ich glaube, jedes nicht geführte Gespräch ist eine verlorene Chance. Und mehr als Nein sagen kann mein Gegenüber ja nicht. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mit Kollegen spreche und um Dinge bitte, freundlich, dann bekomme ich in der Regel auch eine positive Antwort. Und solche Gespräche ergeben sich vor allen Dingen auf Konferenzen für mich. Konferenzen sind für mich ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit, also vor allen Dingen für den internationalen Austausch. Das geht natürlich auch bis zu einem gewissen Grad in Online-Konferenzen, zumindest im Vier-Augen-Gespräch kann man das natürlich auch online machen. Aber spätestens dann, wenn da mehrere Teilnehmer sind, fängt man keine persönlichen Gespräche an. Das ist ganz anders als das Treffen irgendwo am Ende der Welt oder von mir aus auch nebenan. Aber Face-to-Face-Contact ist einfach total wichtig. Und ich habe bisher nur ganz wenig Abfuhren erteilt bekommen. Also ich habe in der Regel eher Kooperationen angefangen als zerstört durch Gespräche. Ich möchte gerne den zukünftigen Wissenschaftlern zurufen, macht das. Wissenschaft ist toll. Es ist unglaublich, ein wirklich erfüllendes Geschäft.
Ja, wunderbar. Ich glaube, das ist das perfekte Abschlusswort. Und dann bleibt mir auch gar nicht mehr viel zu sagen, außer vielen, vielen Dank an Sie, dass Sie heute hier zu Gast waren. Nochmal. Und falls es Fragen gibt oder Anmerkungen gibt, könnt ihr natürlich alle bei unseren Experten und unsere Expertin, Herr Bader und Frau Hauschild, natürlich kontaktieren. Ich packe immer die Mails bzw. alle Infos in die Shownotes und dann kann man relativ klar sie dann eben kontaktieren. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, Mensch, das ist voll mein Ding. Ich möchte gerne nach Göttingen kommen, Teil dieses Forschungsteams werden. Vielleicht gibt es aber auch Leute da draußen, die sagen, oh, das ist mir noch nicht ganz klar geworden. Scheut euch nicht und bombardiert die beiden mit Fragen. Oder auch einfach VDE, DGBMT gerne. Und ich verabschiede euch in eine tolle Weihnachts-Winterpause. Im Januar werdet ihr nichts von uns hören. Seid also ganz gespannt auf den Februar, dann geht's wieder weiter mit Signals for Life und bis dahin euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.